Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Der Euro hat seine jüngsten Kursverluste gerade ausgeweitet und steht zum US-Dollar auf dem tiefsten Stand seit 5 Jahren. Die Grünen wollen Lebensmittel von der Mehrwertsteuer befreien. Der DGB-Chef fordert deutliche Lohnerhöhung. Regierungsmitglieder geben Spartipps für Verbraucher. Alles halb so wild, sagt die EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Wie beängstigend ist die Inflation aber tatsächlich und was sollte jetzt dringend geschehen? Darüber spreche ich heute mit dem Experten Stefan Risse, unter anderem Autor des schon 2010 erstmalig erschienenen Buches Die Inflation kommt, 2021 nochmal komplett überarbeitet, neu erschienen. Herr Risse, Frau Lagarde sagt, wenn wir die Lebensmittel und die Energiekosten rausrechnen, dann geht's doch eigentlich. Ist das nicht so, als würde ich im privaten Haushalt sagen, guck mal, wenn wir die Miete mal weglassen, dann stehen wir ganz gut da?
Könnte man so sagen. Also wir müssen eigentlich aufhören, mit dem Auto rumzufahren, unser Haus zu heizen und zu essen, dann spüren wir die Inflation gar nicht so.
So etwa, ja.
Ja, also es gibt eine sachliche Begründung, warum es diese Inflationskernrate gibt, wo eben genau dies Energiepreise, Lebensmittel nicht mit drin sind und die Inflationsrate allgemein. Das liegt einfach daran, dass Lebensmittelpreise aufgrund von unterschiedlicher Qualität von Ernten, also Wetter, aber genauso auch Energiepreise stärker schwanken. Und wenn man wissen will, gibt es einen generellen Inflationstrend, einen längerfristigen Inflationstrend, dann schaut man auf die Kernrate. Aber für die Verbraucher nützt das natürlich gar nichts. Die müssen heizen, die müssen irgendwie irgendwo hinfahren, wenn sie eine Arbeitsstelle haben, und die müssen selbstverständlich auch essen. Insofern hilft das natürlich überhaupt nicht.
Okay, also für den langfristigen Trend kann das schon sinnvoll sein, darauf zu schauen. Allerdings durch erst die Pandemie, dann jetzt der Russland-Einmarsch in die Ukraine. Also es kann ja immer unterschiedliche Umstände geben, die doch auch das, was man eigentlich rausrechnen könnte als Trend, noch weiter mit befeuern. Nicht? Das haben wir ja zurzeit. Ne?
Ja, genau. Also die Notenbanken haben ja ganz lange geglaubt, diese Inflation ist nur vorübergehend.
Ja.
Das ist ein Inflationsschub. Wir haben ja in der Pandemie Ölpreise gehabt, die auf null gefallen sind, wo plötzlich keiner mehr Öl haben wollte, weil die Wirtschaft stillstand. Ja. Und dann ist natürlich klar, wenn sich das dann normalisiert, dann sind natürlich dann in dem Moment die Inflationsraten sehr hoch.
Ja.
Vergeht dann mehr Zeit und der Ölpreis steigt nicht weiter und quasi ein Jahr ist rum, dann hat man ja keine Energiepreisinflation und der Ölpreis ist halt immer weiter gestiegen, die Lebensmittelpreise steigen. Das hat sicherlich viel mit dem Krieg zu tun, aber es gibt durchaus eine Menge Inflationstrends, die längerfristig anhalten, und deswegen wird das Thema auch eines bleiben, was die Wirtschaft, was die Notenbanken, aber vor allem eben auch jeden privaten Verbraucher und auch Anleger betrifft.
Gerade für den privaten Verbraucher ist ja der sogenannte Warenkorb wichtig, ne? Also das heißt, da ist mal zusammengestellt worden, was muss man so einkaufen, was muss man so bezahlen? Was gehört denn da dazu und ist der noch aktuell? Wie lange ist der schon eigentlich gleich?
Ja, die passen den schon an.
Ah, ja.
Das wird schon immer in Wiesbaden überprüft. Passt dieser Korb? Aber es ist natürlich klar, das ist eine Durchschnittsfamilie, Durchschnittsverdiener, wo man sagt, die kaufen so und so viel Lebensmittel ein, die müssen so und so viel Miete aufwenden, so und so viel für Energie. Das ist natürlich in jedem Haushalt individuell anders. Nehmen Sie jemanden, der in einem Ballungsgebiet wie Hamburg, also diesen teuren Städten, Hamburg, München, Köln, Stuttgart etc. wohnt und mietet und nicht so viel verdient, der zahlt natürlich anteilig viel mehr für Wohnraum als jemand, der nicht in einem Ballungsgebiet wohnt. Mit anderen Worten, der hat in den letzten Jahren aufgrund der permanent steigenden Immobilienpreise und Mieten sowieso schon eine viel höhere Inflation gehabt. Insofern, das ist immer nur ein Durchschnittswert. Für jeden gilt da ein bisschen was anderes.
Es geht immer wieder um das Stichwort straffe Geldpolitik, lockere Geldpolitik. Wie lange will die Notenbank noch lockere Geldpolitik beibehalten? Das ist ja nicht das Einzige. Also man kann ja sogar mal auf die EZB-Seite gehen und sich da ein bisschen informieren. Da schreiben die dann, wir haben folgende Instrumente. Habe ich nicht mal alle im Kopf, aber da geht es gar nicht nur einfach nur Zinsen erhöhen oder senken dabei. Was sind denn sinnvolle oder nützliche Instrumente, die EZB hat?
Also das Hauptinstrument ist immer der Zins gewesen und durch die Finanzkrise ist ein anderes Instrument dazugekommen und das ist dieser Aufkauf oder möglicherweise dann auch wieder Verkauf von Staatsanleihen. Mhm. Damit flutet die EZB oder fluten Notenbanken Finanzmärkte. Sie gehen halt hin und solche Programme haben wir eben nach der Finanzkrise gesehen und nach der Corona-Krise in einem Ausmaß, wie wir es noch nie gesehen haben. Notenbanken gehen hin, kaufen Wertpapiere auf, in der Regel hauptsächlich Staatsanleihen. Das hat zur Folge, dass die Staaten sich günstiger finanzieren können. Aber ne, wenn es so 50 Milliarden im Monat sind, dann kommen die in die Finanzmärkte. Anleger bekommen dieses Geld in die Hand, die eben die Staatsanleihen an die Notenbank verkaufen. Und jetzt müssen wir mit dem Geld ja wieder was Neues machen. Ja. Also die legen das dann wieder entweder in Anleihen an oder in Aktien. Insofern ist diese Politik vor allem sehr stark für die Aktie förderlich. Und die Notenbank hat natürlich die Hoffnung, dass dann auch Geld in die Realwirtschaft kommt, wenn die Finanzierungsbedingungen sich verbessern und damit die Realwirtschaft angekurbelt wird. Und umgekehrt, wenn man die Geldpolitik jetzt straffen will, dann kann man natürlich auch anfangen, diese Anleihen aus der Bilanz zu verkaufen und damit wieder Geld einzusammeln, weil dann werden irgendwelche Anleger diese Anleihen eben aufkaufen. Das sind so die Hauptinstrumente, mit denen in den letzten Jahren Geldpolitik gesteuert wurde und eben auch wird. Insofern, ja, sie kann die Inflation theoretisch bekämpfen. Praktisch ist es relativ schwierig geworden, weil die Verschuldung so hoch auf Staatsseite ist, aber auch teilweise auf Unternehmensseite, Privathaushalte, dass sehr starke Zinserhöhungen wahrscheinlich dann ganz schnell zu vielen Pleiten führen würden und uns dann in die nächste Rezession schicken.
In der Türkei ist die Inflation im März auf mehr als 60% gestiegen, als Hauptgrund für den starken Anstieg der Verbraucherpreise. Die sind genau 61,14. Gilt da auch lockere Ausrichtung der türkischen Geldpolitik? Da wird von außen eher so den Kopf darüber geschüttelt. Erdogan ist erklärter Gegner hoher Zinsen, was aber eigentlich klar als Mittel empfohlen wird dagegen. Aber worin liegt denn der Unterschied zu dem, wie sich die EZB verhält?
Also 60% Inflation ist natürlich was anderes als die rund 7%, die wir hier in Deutschland jetzt haben. Das muss man schon sagen. Wir haben dort wirklich jetzt eine Inflationsspirale, eine echte Inflationsmentalität. Inflationserwartungen haben sich verankert. Das heißt, die Einzelhändler setzen ihre Preise einfach a priori mal schon mal nach oben, weil sie denken, steigt ja sowieso alles. Die türkische Lira ist massiv gefallen gegenüber anderen Währungen. Damit wird ja der Einkauf im Ausland deutlich teurer und das wird dann auch in diese Preise eingearbeitet.
Ja,
man kann über Zinserhöhungen das Ganze dann stoppen, indem man die Zinsen so hoch setzt, dass das Geld eben nicht mehr in den Konsum geht oder in Investitionen geht, sondern irgendwo auf Sparkonten landet. Es ist aber immer eine schwierige Situation, denn wenn die Wirtschaft nicht boomt, aber trotzdem schon eine solche Inflationsmentalität da ist, dann muss ich die Wirtschaft in eine schwere Rezession bringen. Oder wenn ich dann die Inflation runterdrücken will, dann bedeutet das auch, die Wirtschaft läuft durch eine schwere Rezession. Wir haben das in den Industrieländern vor 40 Jahren gehabt. Wir hatten hohe Inflationsraten in den 70er Jahren. Da war die OPEC das mächtige Kartell. Und hat den Ölpreis nach oben geschleust.
Ja.
Und dann kam in den USA der Notenbanker Paul Volcker. Und der hat damals Zinspolitik gemacht, Leitzinsen von fast 20% in den USA. Die Wirtschaft ging auch durch eine Rezession, aber die Inflation wurde abgewürgt. Und danach gab es dann einen Neustart, der dann eben einen langen Wirtschaftsaufschwung geendet ist. Aber dieses Abwürgen von Inflation ist erstmal sehr, sehr bitter für die Wirtschaft.
Okay, das können wir jetzt nicht so gut gebrauchen. Was meinen Sie denn, wie wird es weitergehen in Deutschland und in Europa jetzt in der nächsten
Zeit? Man wird sich irgendwie durchwühlen. Was auf jeden Fall bleibt, und das ist relevant für alle Anleger, es bleibt der negative Realzins.
Ja.
Der Punkt ist der, wenn Sie gucken, was Sie für Ihr Geld kriegen, dann müssen Sie immer auch die Inflation betrachten. Ja, wenn ich einen Zins von 1% habe, und lege mein Geld auf ein Sparbuch für 1%, jetzt haben wir noch nicht mal 1%, aber nur theoretisch, und ich habe eine Inflation von 7%, dann ist mein Minus am Ende unterm Strich 6%, weil ich verliere ja jedes Jahr 6% Kaufkraft. Die Zinsen werden ganz sicherlich nicht auf das Niveau der Inflation gehievt, damit da keine Verluste mehr entstehen. Und deswegen müssen Anleger unbedingt auch in Sachwerte anlegen und nicht in Geldwerte anlegen. Die Notenbanken werden die Zinsen schon anheben, um ein bisschen gegen die Inflation zu kämpfen. Aber sie werden es nicht so effektiv tun, denn, wie gesagt, dann droht eine große Inflation. Und gucken sich mal so ein bisschen die politische Landschaft an. Ja, Macron hat in Frankreich wieder gewonnen, aber so mit so weitem Vorsprung nicht. Wir haben überall extreme politische Lager, links und rechts. Allein die Wahl von Donald Trump, der Sturm aufs Kapitol, das alles ist ja nicht durch Zufall entstanden. Das hat Gründe, nämlich die, dass es durchaus Leute gibt in den alten Industrieländern, die abgehängt sind, die nicht teilgehabt haben an dem Aufschwung der vergangenen Jahrzehnte, weil deren Arbeitsplätze nämlich nach China verlagert worden sind. Und wenn die Ränder nicht noch gestärkt werden sollen, dann darf es keine Rezession geben. Wenn wir jetzt noch große Arbeitslosigkeit kriegen, dann wird es politisch, dann gewinnt irgendwann eine Marine Le Pen. Und deswegen werden die sich durchwühlen und austragen oder ausbaden muss es dann eben der Anleger, der nicht in Sachwerte geflüchtet ist. Und in Deutschland liegen noch über 50% der liquiden Geldvermögen laut Bundesbankstatistik auf Sparbüchern, Sparkonten. Und die werden große Teile ihres Geldes in dieser Inflation verlieren.
Vielen Dank für diese Einblicke, Stefan Riesel. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.